Brettspielmonster, der Brettspiele-Podcast mit Ingo und Ronny.
Hallo und herzlich willkommen bei den Brettspielmonstern. Unser Thema heute sind die Top 10 Probleme im Brettspielhobby. Und dazu spreche ich wie immer mit Ronny. Hallo Ronny.
Hallo Ingo, wie geht es dir?
Ja, danke, danke. Ich kann nicht klagen. Soweit, so gut. Feierabend, da geht's einem immer gut.
Ja, wir hatten eine längere Pause gehabt seit der letzten Folge, aber bin voller Tatendrang und jetzt kann es wieder richtig losgehen.
Bevor wir aber loslegen, heute ist der 6. April. Weißt du, was in 6 Monaten ist, Ronny?
6. April in 6 Monaten, wahrscheinlich das Spiel, ne?
Am 6. Oktober beginnt das Spiel. Das heißt, heute in einem halben Jahr sind wir in Essen und ja, in 3 Monaten ist Duisburg schon rum und die Berlin-Con steht vor der Tür. Also es nähert sich alles. Die Vorfreude steigt. Aber darum soll es nicht gehen. Wir wollten ja über Probleme sprechen.
Genau, und da haben wir uns 10 Stück rausgesucht, die wir hier mit unserem Brettspiel-Hobby haben. Und da fangen wir mal mit dem kleinsten aller Probleme an, das aber durchaus auch ein größeres Problem sein kann bei uns, ist der Einkauf von Brettspielen und alles, was dazugehört. Bei mir ist es ja meistens vor allem das Problem, dass ich einfach keine Geduld habe und nicht warten will. Also ich will immer gleich alles, wenn es rauskommt, haben. Mhm. Wie ist denn bei dir?
Ja, natürlich. Wenn man dann irgendwo eine Ankündigung hört, dass etwas rauskommt, dann freut man sich schon wie Bolle. Dann guckt man überall, wo man es jetzt herkriegen könnte demnächst. Und wenn dann der erste ist, dann irgendwo listet, dann wird es ganz schnell vorbestellt. Und dann wartet man. Und dann ist der angepeilte Monat vorbei und es ist immer noch nicht da. Und dann vergeht noch ein Monat und es ist nicht da. Und dann kommt irgendwann ein Monat, wo plötzlich jeden zweiten Tag irgendeine Benachrichtigung kommt. Wir haben jetzt hier was verschickt und du denkst dir, oh mein Gott, was habe ich denn da alles bestellt? Und dann kommt gefühlt jeden zweiten Tag ein Paket mit irgendwas, was du vor Monaten bestellt hast. Und das kommt dann alles auf einmal. Es sorgt immer wieder für Freude, auch bei den Haushaltsangehörigen. Ja, also das ist das Thema Einkauf. Und bei Thema Wartezeit fällt mir natürlich ganz klassisch noch das Crowdfunding ein, wo ich ja im letzten Jahr schon so ein bisschen das ganze Engagement sehr runtergefahren habe. Aber das klassische, hier kannst du backen, all in, erscheint in einem Jahr auf Deutsch und dann 2 Jahre später wird es dann in Amerika schon gespielt und auf Deutsch ist immer noch nichts zu sehen, ja. Also das stört mich dann nicht wirklich, aber das sind dann so Kleinigkeiten, die man, wo man sagt, auch das ist jetzt schade, dass es jetzt so lange gedauert hat, ne?
Mir wäre es auch lieber, wenn die Spiele eigentlich gar nicht angekündigt werden würden, sondern sie einfach da sind und das heißt dann hier, wir haben ein neues Spiel rausgebracht, jetzt im Handel, guckt euch mal an, es geht da und darum und man im Grunde nicht warten müsste und sich da drauf freuen müsste und die ganze Zeit dann hoffen müsste, dass es bald erscheint und hoffentlich kommt es endlich bald und wann ist es soweit und wie lange ist er noch auf dem Schiff und wann ist es endlich hier und wann wird es endlich ausgeliefert. Das finde ich auch mal teilweise sehr, sehr, ja, nervenaufreibend, weil man dann immer so denkt, warum ist meins noch nicht da? Vor allem, wenn man dann die ersten Nachrichten liest, dass es irgendwo gerade ausgeliefert wird, irgendwer hat es schon bekommen und du denkst nur so, meins ist noch nicht da, warum ist meins nicht da? Ja, ist es verloren gegangen? Kriege ich es noch? Ich weiß es nicht. Das ist immer schon ein leichter Nervenkitzel.
Beim Thema Einkauf muss ich sagen, da gibt's ja das Problem mit der Moralvorstellung und dass man ja eigentlich den lokalen Handel unterstützen möchte. Wir haben ja hier in Frankfurt das T3. Aber ich kaufe ja so viele Spiele, dass die ja mit ihren doch etwas höheren Preisen als der Onlinehandel, das würde schon ganz schön ins Geld gehen. Also wenn ich jetzt wirklich nur all meine Spiele im T3 kaufen würde, dann könnte ich mir wahrscheinlich nicht übertreiben, aber ein Drittel weniger Spiele leisten, als ich mir leisten kann, weil ich es halt online kaufe zum größten Teil. Ich versuche schon ein paar Spiele dort zu kaufen. Ich kaufe relativ viele Spiele dort. Aber ja, also ich könnte natürlich viel mehr dort kaufen, aber letztendlich sind das dann teilweise wirklich 10 Euro pro Spiel mehr, die dann ich ausgeben müsste, wenn ich es im T3 kaufen würde und nicht im Onlinehandel.
Ja, bei mir ist ähnlich. Ich wohne ja eher ländlich. Also hier vor Ort eigentlich keine Möglichkeit, in einem Spiel, also in einem Brettspielfachgeschäft zu kaufen. Und nach Frankfurt komme ich eher selten, da in die Innenstadt. Ab und zu bin ich ja in Darmstadt beruflich sozusagen. Und manchmal gehe ich dort in den örtlichen Laden, der gut ist. Aber da gilt das Gleiche, was du auch gesagt hast. Ja, ich finde das gut. Ich finde, das sollte auch unterstützt werden. Aber wie du schon sagst, bei der Menge an Spielen, die man kauft, da kann ich nicht jedes Mal in den Laden rennen. Es ist schon auch gemütlicher, hier und da online zu bestellen. Dafür versuche ich halt nicht online bei irgendwelchen ganz großen Händlern zu bestellen, sondern schon irgendwo Brettspielfachgeschäften, die einen Online-Store anbieten.
Ja, du meinst das böse A zum Beispiel, ne? Da habe ich auch nur, wenn ich das sonst nirgendwo finde.
Genau, also das große, das böse A. Manche sagen ja auch das böse T. Da bestelle ich auch ab und an mal was. Aber so im Großen und Ganzen versuche ich schon bei so 5, 6 verschiedenen Online-Händlern, die auch wirklich alle auch ein lokales Geschäft haben, allerdings alle nicht hier in der Nähe sind, sondern die sind meistens in Norddeutschland oder im tiefen Westen. Da bestelle ich dann meistens.
Ja, und bei dir ist natürlich auch oft so, dass du mich irgendwann nachts um 1, 2 Uhr anschreibst, dass du jetzt gerade gesehen hast, dass ein neues Spiel erscheinen wird und dass es zum Vorbestellen ist und dass du schon bestellt hast.
Ja, das ist dann manchmal so, dass man die Zeit sich damit vertreibt, mal so rumzusurfen abends. Und dann findet man manchmal ganz interessante Sachen. Und dann, mit wem soll ich drüber sprechen, wenn alle schlafen im Hause? Und dann denke ich mir, ach, dem Ronny, den kannst du schicken.
Okay, das war Punkt 10 unserer Liste der Probleme im Brettspielhobby. Jetzt kommen wir zum Punkt 9. Punkt 9 ist direkt verknüpft mit Punkt 10 im Grunde. Wenn wir es gekauft haben und dann auspacken, dann habe ich hier immer einen Riesenberg von Müll.
Ja.
Ja, also ich versuche ja eigentlich gerne mal dort Plastikmüll zu vermeiden, wo ich nicht machen muss und auch generell Müll zu vermeiden. Aber da ist es ja wirklich teilweise, hat man halt sehr viel. Andererseits ist natürlich das Problem, ich will jetzt auch nicht unbedingt ein Spiel bekommen, wo irgendwie ja die Verpackung kaputt ist, also der Karton irgendwie zerkratzt oder abgeschürft oder sonst irgendwas ist. Und dementsprechend will man dann halt schon irgendwie, dass das geschützt geliefert und ankommt. Ne? Also das ist halt auch das Problem, dass man einerseits ein sauberes, gutes Produkt haben möchte, was geschützt ankommt. Andererseits will man halt auch nicht unbedingt zu viel Müll haben. Da gibt's halt ja vor allem die Spiele, die haben nicht nur außen eine Schutzhülle, sondern halt innen drinne dann auch nochmal 15 verschiedene Schutzhüllen. Das muss dann ehrlich nicht sein. Ne? Also wenn dann selbst das Brettspielboard dann nochmal mit einem Plastik umrandet ist, dann ist ein bisschen viel.
Ja, wenn das Board nochmal mit den Stanzbögen zusammen nochmal eingeschweißt ist, ja. Oder zum Glück haben auch viele Online-Händler inzwischen umgestellt. Einige haben da früher immer diese ganz vielen Styropor-Teile zum Schutz reingemacht. Diese, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, diese Styropor-Chips. Ja. Inzwischen sind die meisten dazu übergegangen, zerknülltes Zeitungspapier oder zumindest Papier reinzunehmen. Auch Luftpolsterfolien sind eher selten geworden. Aber allein der Karton, die Masse an Kartons, die man dann irgendwie regelmäßig kleinschneidet und am besten gleich zum örtlichen Bauhof fährt, weil die sonst die gesamte Papiermülltonne des Hauses blockieren. Ja, da fällt schon eine Menge an. Das kann man nicht anders sagen.
Ja, da habe ich ein bisschen weniger Müll als du, weil ich ja meine Spiele auch regelmäßig wieder weiterverkaufe und da einige Verpackungen auch brauche, die ich dann immer aufgehoben habe zum Weiterverschicken von den Spielen, die ich dann online verkaufe.
Klar. Nee, wenn ich dann mal was online verkaufe, das kommt ja nicht so häufig vor. Wenn ich mal was online verkaufe, habe ich natürlich auch immer ein paar Kartons in petto in verschiedenen Größen.
Ja, gut. Dann lassen wir den Punkt mal ein bisschen kürzer und gehen direkt zu Punkt 8. Unser Punkt 8, eins meiner größten Probleme, glaube ich, auch mit in diesem Hobby, ist das Regellernen. Das ist ja teilweise wirklich gar nicht so einfach. Bei manchen Spielen kommt es auch dazu, dass die Regeln dann extrem schlecht geschrieben sind.
Ja.
Und dann musst du dich da reinarbeiten. Und das ist halt, wenn man gleichzeitig im Grunde der Gastgeber sein will und seine eigenen Spiele gerne spielen möchte, muss man halt auch selbst die Regeln lernen. Ne? Das ist dann immer so ein Nachteil daran. Das ist eines der Sachen, wo ich auch immer regelmäßig verzweifle, weil ich dann denke so, oh nee, schon wieder Regeln lernen dafür, das will ich jetzt auch nicht.
Ja, das stimmt. Wie du schon sagst, manchmal machen einem die Regeln das auch nicht so, nicht leichter, die Regeln, wie sie geschrieben sind. Und dann baut man sich das Spiel erstmal auf, schaut sich die Komponenten an. Also ich mache es zumindest so, wenn ich ein Spiel lernen möchte, dann baue ich es mir auf. Und dann gehe ich das so Stück für Stück durch und hoffe dann relativ schnell den Eindruck zu bekommen. Und das Regeln lernen ist ja dann das eine, aber das Regeln erklären jemand anderem, der das Spiel nicht kennt, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ja? Ohne da jetzt dann jedes Mal zu tief ins Detail einzusteigen. Und da finde ich, du machst das ganz gut, den Leuten, wenn sie das Spiel nicht kennen, einfach strukturiert zu erklären, okay, das ist unser Ziel, das sind die Möglichkeiten, das sind die Aktionen, das Spiel läuft in den und den Runden ab. Da kannst du das machen, hier kannst du das machen, da gibt's die Leiste, jene Leiste, du hast hier solche Karten, Ich finde, du hast das ganz gut drauf. Ich tue mich da manchmal in der Selbstreflexion ein bisschen schwer und blicke manchmal dann in Gesichter, die dann sagen, ja komm, dann lass uns doch mal anfangen. Wir finden das dann schon raus.
Aber ich glaube, fast jeder hat das Gefühl im Nachhinein, dass man das nicht gut gemacht hat. Weil auch ich habe jetzt oft das Gefühl, wenn du dann spielst und dann kommt dann irgendeine Sache und denkst so, ah, oh, verdammt, das habe ich ja gar nicht richtig gesagt oder gar nicht, überhaupt gar nicht erwähnt. Dann denkst du so, Mist. Und dann sagst du so, ey, sorry, ich habe gerade fällt mir ein, dass ich hätte noch sagen müssen, dass wir hier an dem Punkt das und das nur dürfen. Und denkst du jetzt, hast du das schlechte Gefühl, was alle irgendwie sagen, ja, ich hätte es vorher gewusst, hätte ich anders gespielt. Ja, und dann kommt man sich immer so richtig blöd vor, wenn man dann irgendwas vergessen hat. Aber das kann halt bei Spielen, die man auch selbst zum ersten Mal spielt, ne, kann das halt schon passieren. Aber gleichzeitig habe ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn sowas passiert. Und dann denke ich mir so, oh, das hättest du sagen müssen, da hast du nicht dran gedacht. Oh, verdammt. Und vor allem meistens fällt ja auch erst dann ein, wenn man selbst so eine Art von Zug machen möchte. Weißt du, wenn du sagst, ah, jetzt könnte ich das und das tun, das wäre voll gut. Und dann denkst du so, oh, verdammt, habe ich das erzählt? Nee, habe ich nicht. Und dann sagst du so, Entschuldigung, ich habe vergessen zu sagen, man darf das und das. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich das gerade machen will. Ja. Ja, also, das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Aber ja, das, wie gesagt, das sind keines meiner Lieblingssachen. Ich lasse mir auch lieber Spiele erklären. Aber ja, wie gesagt, wenn man seine eigenen Spiele auf den Tisch bringen möchte, und das möchte ich ja meistens gerne. Also ich habe ja so viele Spiele, die viel zu selten gespielt werden. Dann freue ich mich immer über meine eigenen. Und dann muss aber halt auch die Regeln meistens lernen. Ne? Also kommt nur selten vor, dass mal Mitspieler das Spiel selbst sich die Regeln beigebracht haben oder sie vorher kennengelernt haben und mir erzählen. Und naja, da ist auch mein größtes Problem, glaube ich, auch eher nicht, dass ich das erklären muss und die Leute es verstehen, sondern dass ich es ja total unangenehm finde, wenn ich die Regeln erkläre und die Leute dann nicht aufpassen und an ihrem Handy spielen oder dazwischen reden und über andere Themen währenddessen reden und denkst so, du hast jetzt garantiert nicht mitbekommen, was ich gerade gesagt habe und jetzt erkläre ich es zweimal, weil du jetzt irgendwie an deinem Handy spielen wolltest. Das finde ich dann auch mal sehr unangenehm und unfreundlich.
Ja, das stimmt. Ja, so eine Situation mit dem, dass man angefangen zu spielen und dann mitten im Spiel oder kurz nach Beginn des Spiels irgendwann merkt, oh, kann das wirklich so sein? Hatten wir, glaube ich, kürzlich vor ein paar Monaten bei Pax Pamir. Da haben wir irgendwie angefangen und dann, ich weiß schon gar nicht mehr genau, worum es ging, aber wir warten irgendwie, wenn du eine Karte nimmst, dass du dann gleich eine Belohnung kriegst oder so. Wir hatten das da am Anfang, die ersten drei Runden oder zwei Runden hatten wir das falsch gespielt. Und dann muss man aber auch so fair sein, gerade im Erstspiel, dass man dann sagt, okay, komm, jetzt fangen wir nicht wieder von vorne an, jetzt ab jetzt machen wir es halt richtig und keiner nimmt es dem anderen krumm, ja. Und das ist ja immer die Herausforderung, wenn man so viele Spiele im Angebot hat und viele Spiele ja wirklich immer nur einmal spielt oder einmal spielt und danach erstmal eine Zeit lang wieder andere Sachen spielt und dann vielleicht nochmal dazu zurückkommt, dass man eigentlich nie so richtig den Punkt erreicht, das Spiel hier, das kann ich jetzt so wie früher, Mensch, ärger dich nicht, ne? Das konnte jeder oder die berühmten Spiele, die kann jeder. Das ist auch die Herausforderung, dass man nach einer gewissen Zeit wieder zurückkommt zu dem Spiel und sagt, ach ja, wie war das noch gleich, ja? Und zu diesem Punkt kommt man irgendwie gar nicht mehr, weil man sehr wenige Spiele so häufig spielt, dass die Regeln wirklich so in Fleisch und Blut übergehen, dass man sagt, jo, komm, kein Problem, du willst das Spiel spielen hier? Komm, zieh ich die aus dem Regal, geht's los. Ne? Das steht ja manchmal auch dem spontanen Spiel ein bisschen entgegen. Du hast jemanden zu Besuch, der sagt, komm, lass uns mal ein Spiel spielen. Und du hast ja zwei, drei zur Auswahl. Ne? Und dann steht er hier, guckt sich um und sagt, boah, das sind aber viele Spiele. Dann sag ich, ja, was willst du denn spielen? Nach was hast du denn Lust? Ne? Und dann guckt er sich irgendwo was an und sagt, das Cover hier, das gefällt mir. Lass uns doch Yeti spielen. Ne? Das sieht ja lustig aus. Dann sage ich, ja, das ist ein Würfelspiel, so ein bisschen wie Kniffel, nur mit Wettereffekten. Dann gehst du auch schön den Berg hoch und so. Ne? Sagt er, oh, da habe ich Lust drauf. Dann sage ich, ja, da muss ich aber noch mal kurz in die Regeln reingucken, weil so ganz genau kann ich mich daran auch nicht mehr erinnern, weil ich habe es zuletzt vor 3 Jahren gespielt. Ne? Und dann hast du schon wieder so eine Bremse drin. Ne? Und das ist wahrscheinlich so eine hohe Kunst. Vielleicht
bei Yeti wird es noch gehen wenigstens. Ne?
Ja, ich mein, natürlich,
das weiß ich. Andere Spiele, da würdest du nicht kurz mal in die Regeln reingucken können.
Klar, wenn derjenige sagt, oh komm hier, Mars finde ich cool, lass doch mal eben kurz Terraforming Mars spielen, ja? Oder lass doch mal eben kurz, keine Ahnung, Gloomhaven spielen. Das ist ja eine große Box, das sieht ja spannend aus, da kann ich mich ja reinlegen. Ne? Dann sagst du halt, oh ja, vielleicht, ach, wenn du das mal spielen willst, dann komm, machen wir mal einen Termin fürs nächste Mal und dann bereite ich das gerne vor. Ja, das ist irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, das ist manchmal so unbefriedigend, ne? Aber das wäre vielleicht besser, wenn man einfach ein Spieleregal hätte, wo nur 10 Spiele drin sind Ne? Da kann man dann jedes Spiel einfach so erklären. Das willst du spielen? Ja klar, komm her. Ne?
Apropos unzufrieden, da haben wir noch die Ersatzteillieferung teilweise. Ne? Mit unserem Punkt 7. Das ja. ist das nächste Problem. Wie oft macht man ein neues Spiel auf und stellt dann fest, da fehlt doch was. Also ich glaube, mein größtes Highlight war mal gewesen, dass ich weiß gar nicht, wie das Spiel hieß, aber irgendein Kosmos-Spiel war das, glaube ich. Und da gibt's eigentlich gar nicht viele Komponenten. Du hast irgendwie ein Spielbrett und hattest so ganz viele runde Scheiben. Und die musstest du halt in bestimmten Regeln aufeinanderlegen, musstest sie höher stapeln und immer höher kommen und sowas. Und ich mach das Ding auf, denk schon so, oh, das war ein ganz schön leichtes Spiel, ne? Und mach's auf und es ist halt nur das Spielbrett drinne und keine einzige Scheibe. Also der komplette Beutel mit den Scheiben hat gefehlt. Ja, und ich dachte nur so, okay, hier fehlt quasi so gut wie alles. Also ich kann nicht damit spielen. Ja. Aber es wurde auch ohne Meckern dann direkt nachgeschickt. Das kam dann auch relativ zeitnah und sowas, also alles gut. Aber das war so mein krassestes Fehlen von Komponenten. Ne? Also mal ist das, dass mal so eine Sache fehlt oder eine Sache kaputt ist oder sowas, gibt's ja dann immer mal. Aber da war wirklich komplett der ganze Beutel mit den ganzen Steinen nicht da. Und ich dachte nur so, okay, da fehlt einiges.
Ja, da ist was durchgerutscht. Ja, also ähnliche Erfahrungen habe ich auch. Gefühlt, weiß ich nicht, ich kann es an sich schlecht beziffern, aber ich würde jetzt mal vom Gefühl her sagen, bei 2-3% aller Spiele, die ich kaufe, stelle ich fest, dass irgendwo was fehlt. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn du irgendwie ein Spiel hast, wo du, ich weiß nicht, 50 Cubes hast in 5 verschiedenen Farben und dann fehlt bei einer Farbe fehlt einer. Dann mache ich da auch gar kein großes Ding draus, ja. Aber dann hast du eben keine Ahnung, falsch gestanzte Stanzbögen. Dann hast du zerschnittene Miepel. Zum Beispiel in Everdell hatte ich so eine Maus, die hat die Produktion nicht so gut überstanden. Oder bei Boon Lake, da war ein Arbeiter ohne Füße. Oder ja, also es fehlt ein Würfel. Also einer von den Würfeln, nicht ein einfacher Würfel, den du einfach ersetzen kannst, sondern einer von Custom Dice, den du eben nicht einfach so ersetzen kannst. So, das ist alles ärgerlich und das kann alles passieren und ist auch kein Problem. Das Gute in diesem Problem ist aber, dass du meiner Erfahrung nach problemlos Ersatz bekommst. Ja? Mir ist nur einmal passiert, dass ich ein Spiel hatte, was ich lange Zeit nicht ausgepackt hatte und dann irgendwann ausgepackt habe und festgestellt habe, da fehlt eine Karte. Und dann habe ich den Verlag angeschrieben und die haben dann gesagt, du, sorry, das Spiel haben wir nicht mehr. Haben wir auch keine Ersatzteile mehr da. Ne? Seitdem habe ich halt angefangen, wirklich, wenn ich ein Spiel irgendwo habe, dann packe ich das auch zeitnah aus und zähle es wirklich nach. Also das ist vielleicht ein bisschen pedantisch und für manch einen vielleicht auch ein bisschen befremdlich, aber das mache ich dann schon, weil es gibt für mich nichts Schlimmeres, als dann irgendwann nach 2 Jahren festzustellen, ach, jetzt kannst du das Spiel mal auf den Tisch bringen, packst es aus und dann fehlt das Spielbrett. Ja. Und dann stehst du da und sagst, ja gut, schade, geht leider nicht. Aber die Verlage, egal ob In- und Ausland, also das größte Highlight für mich war mal eine Karte, die einfach nur halb unter das Spielbrett gelegt wird für Endeavor, Segelschiff-Ära, hat mir der Verlag aus Kanada, glaube ich, eine Karte einmal um den halben Globus geschickt. Wir brauchen uns nicht über die CO2-Bilanz zu unterhalten. Ich habe auch ein ganz schlechtes Gewissen deswegen, aber die haben mir eine Karte einmal quer um den Globus geschickt. Das ist schon, das war schon bemerkenswert. Und auch die deutschen Verlage, ich habe mit noch keinem einzigen Verlag auch nur ein einziges Mal irgendein Problem gehabt. Es haben sich alle bemüht und schnell Abhilfe geschaffen. Kleine Verlage wie große Verlage.
Also ich glaube nicht, dass wegen deiner Karte ein extra Flugzeug organisiert wurde.
Ja, das stimmt schon.
Wird
ja.
deine Karte wahrscheinlich jetzt keinen großen CO2-Abdruck hinterlassen haben.
Ja, das stimmt schon.
Weil der wird wahrscheinlich irgendwo dabei gewesen sein, wo eh geflogen wäre. Naja, gut, aber das auf jeden Fall stimmt. Da haben wir wirklich sehr viel Glück. Vor allem, weil ich glaube, in Amerika das Ganze ja ein bisschen anders ist. Da muss man ja wirklich zu dem Ort gehen, wo man es gekauft hat und muss dann dort das reklamieren. Man kann halt nicht direkt den Verlag anschreiben und kriegt es einfach so geschickt wie hier bei uns in Deutschland. Das ist schon ganz praktisch. Hatte ich bisher auch eigentlich nie Probleme. Also das lustigste Mal war gewesen, ich hatte mal jemanden angeschrieben, gemeint, hier, mir fehlt da irgendein Teil. Und dann meinte er so, ja, kein Problem, kannst du mir einen Screenshot schicken oder ein Foto davon, dann schicke ich es zu. Dann ich so, ja, vom fehlenden Teil kann ich ja eigentlich kein Foto schicken.
Das ist wirklich gut.
Meinte so, ja, hast du recht, ja, das stimmt, ich schick's dir einfach so.
Ja. Genau, weiß mir nach, dass du das Teil nicht hast. Ja. Bist ein Witzbold.
Gut, dann gehen wir weiter zu Punkt 6 und unser Punkt 6 wäre ja Brettspiel, Verbesserung, Erweiterung, also nicht Erweiterung, sondern besondere Extras, wie zum Beispiel ein Brettspiel-Insert oder Metallmünzen oder andere Plastik ausgedruckten Extra-Figuren oder Extra-Sachen.
Kosmetische Schnickschnack-Add-ons.
Genau, da bin ich ja vor allem bei den Holz-Inserts leider hängen geblieben. Da habe ich ja einige von gekauft.
Ja, insert-technisch bist du sehr weit. Das habe ich schon festgestellt.
Aber ich versuche es halt nur bei Spielen zu machen, die auch wirklich bei mir im Regal bleiben, wo ich mir relativ sicher bin, dass es Spiele sind, die ich nicht verkaufen möchte, die mir so gut gefallen, dass ich sage, die bleiben in meiner Sammlung. Da gebe ich dann ganz gerne mal ein bisschen mehr Geld aus und hole mir dann halt auch Inserts. Aber auch die Metallmünzen, da bin ich ja auch ein Opfer für. Also wenn es Metallmünzen gibt, gibt es eigentlich fast kein Spiel, wo ich es mir nicht hole.
Pax Pamir.
Ja, da habe ich es auch verpasst. Also ich habe doch vorbestellt und habe nicht gesehen, dass man auch Münzen extra bestellen konnte. Und ja. Dann gab es die nicht mehr. Was soll ich machen? Also wenn einer die Münzen abgeben will, ich kaufe sie gerne.
Ja. Nee, also bei Inserts, ja, ab und zu habe ich mich auch von dir mal anstecken lassen, hier und da. Und es gibt auch wirklich, wirklich, wirklich schöne Inserts, die aber teilweise wirklich teuer sind. Ja, und wenn ich dann die Wahl habe zwischen, es gibt vielleicht ein neues Spiel und ich kaufe mir jetzt ein Insert, dann würde ich eigentlich eher zum Spiel tendieren. Bei manchen Inserts, dann liest man es auch vorher nicht richtig, dann ärgert man sich drüber, dass man dann alles reinbaut und dann steht der Deckel irgendwie hoch oder...
Ja, das stimmt schon, aber es gibt auch extreme Vorteile, wie zum Beispiel, bei mir ist ja so, dass ich manche Spiele schon relativ häufig spiele, ne? Also im Gegensatz zu dir habe ich ja mit meiner Mitspielerin hier in der Gegend einen sehr häufigen, regelmäßigen Spieletermin und zum Beispiel Anak, ne? Also die Ruinen von Anak, das haben wir sehr oft gespielt. Und da das Insert, was ich habe, das ist so cool, weil du es einfach rausheben kannst und kannst dann die meisten Sachen genau so aufs Brett stellen und die sind direkt einsatzbereit. Also das ist halt, die Karten sind halt schon vorsortiert in diesen Dingern drin und brauchst sie nur rauszuholen, hinzustellen und dann fertig, los geht's. Die ganzen Ressourcen sind in seinen eigenen kleinen Schälchen, die du auch nur raushebst und aufs Spielbrett stellst und dann kannst du direkt verwenden und losspielen. Also du hast halt wirklich eine deutliche Ersparnis auch im Aufbau.
Ja, und dann kommt irgendwann die Erweiterung raus und dann stellst du fest, holla, das passt jetzt ja gar nicht mehr in eine Box.
Gut, wir haben ja schon mal über Erweiterungen geredet, man braucht sie ja nicht immer unbedingt. Wir sollten uns da vielleicht abgewöhnen, sie immer zu kaufen.
Ja,
aber zum Beispiel bei Anak gab es jetzt auch ein Upgrade für die fürs Insert, dass man dann auch die Erweiterung sehr gut reinbekommen hat.
Mhm. Ja, ich habe für Anak ja das Folded Space Inlay und da passt die Erweiterung mit rein.
Genau, ja. Nee, bei mir war es nicht, da war es nicht direkt möglich von LaserDrox. Die waren nicht kompatibel, aber die haben dann ein Upgrade-Kit gebaut und damit ging es dann.
Okay. Wenn aber dann irgendwann mal eine zweite Erweiterung vielleicht mal kommt, dann bin ich raus. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Aber wir kaufen jetzt ja keine Erweiterung.
Nie wieder.
Never ever.
Genau. Na dann, gehen wir weiter zu Punkt 5. Einen Punkt, den du ja nur minimal betreibst.
Der mich aber umso mehr betrifft, ne?
Meinst du? Also ja. Mich betrifft der eindeutig mehr als ich, weil ich schon viel mehr Stunden da rein investiert habe und dann immer gefrustet bin, wenn ich halt mit der ersten Hälfte fertig bin, die zweite Hälfte noch rumsteht. Das ist nämlich das Bemalen von Figuren, von Miniaturen.
Genau, für mich ist das nicht der Punkt Bemalen, sondern für mich ist das der Punkt fehlendes Bemalungstalent. Ich würde gerne was bemalen und ich würde gerne richtig schön bemalen, aber ich stelle dann fest, das ist nicht so einfach. Und wenn ich irgendwo wieder mal jemanden lese, der sagt, das ist doch für jeden Idioten, das kann doch jeder, muss ich sagen, möglicherweise nicht. Zumindest mein Talent reicht dafür nicht aus. Ich habe offenbar und hoffentlich andere Talente, aber das Bemaltalent und die Geduld gehört bei mir nicht dazu.
Die Geduld ist bei mir auch ganz, ganz furchtbar, aber... Sag mal so, ich male zumindest nicht ganz furchtbar. Es ist zum größten Teil durchaus brauchbar. Also ich bin jetzt natürlich auch nicht so gut wie die wirklich guten Profis da, die Hobbybemaler, die das richtig gut können. Das kann ich gar nicht. Also mit den verschiedenen Schattierungsfarben und mehrmals drüber gehen dann ein bisschen dünner und ein bisschen dicker und keine Ahnung, hier nochmal was drauf und da hier ein Shade und da. Ich meine, da mache ich ja wirklich fast nichts. Also ich gehe da hin mit jetzt inzwischen Kontrastfarben teilweise und mal da eine Schicht und dann gehe ich vielleicht nochmal mit einem Shade drüber und dann mache vielleicht, wenn es zu dunkel geworden ist, nochmal eine Farbschicht drüber, damit dann wieder die höheren Stellen ein bisschen heller wirken. Aber das war's auch schon. Ich meine, Bei Etherfield habe ich ja zum Beispiel komplett die Dinger einfach nur eine Grundierung gemacht und dann Shade drüber, damit es so ein bisschen aussieht wie Marmor. Aber das hatte ich auch keine Lust, die ganzen Figuren zu bemalen. Ich mache inzwischen meistens so, dass ich nur die eigentlichen Spielerfiguren richtig bemale und die Gegner dann meistens eher halt so Shade.
Ja, also ich habe mir eine Grundausstattung besorgt an Grundiersprays, Pinseln, Farben, dann auch später die Contrast Paints. Und das im Endeffekt habe ich das mit drei Spielen ausprobiert. Das war einmal Volt, das waren die ersten Figuren. Die habe ich dann schön grundiert, dann habe ich die noch ein bisschen Details gemacht. Ich war total zufrieden und dann habe ich sie ins Quickshade getaucht. Und danach sahen die so mistig aus. Die sahen aus, als wäre sie in den Matsch gefallen. Das war so unschön. Dann bin ich ganz nervös geworden, habe dann aber rausgefunden, es gibt Methoden, sie wieder zu entfärben. Dann habe ich mir alle möglichen Mittel gekauft, um meine Figuren zu entfärben. Und wenn du das erstmal raus hast, führt das dazu, dass du ständig Sachen bemalst und sie wieder entfärbst und wieder bemalst und wieder entfärbst, weil du nie damit zufrieden bist. Und deswegen bin ich jetzt zumindest bei Volt dazu übergegangen. Ich habe die jetzt einmal grundiert und fertig. Die eine ist jetzt rot, der andere ist grün, blau und gelb, die Roboter, und das reicht mir jetzt. Das reicht, das sieht besser aus als grau und das sieht besser aus als grau mit bunten Ringen. Und die anderen beiden Spiele waren The Others, wo leider mit allen möglichen Teams sehr viele Figuren dabei sind und dann waren die auch nicht schön, hier und da mal auch nie fertiggestellt. Und das andere war Lords of Hellas, die großen Statuen, die habe ich, die wollte ich weiß grundieren oder wollte ich weiß machen, damit sie aussehen wie Marmor. Und da war irgendwie dann, die Flasche war irgendwie schlecht geschüttelt, dann war es zu dick, dann waren die Details weg, dann hast du es wieder entfärbt, dann hast du es wieder da. Jesus Maria, das war, ja, so. Also, ich habe dafür offenbar nicht so das richtige Talent. Vielleicht hat es mir auch noch nie einer richtig gezeigt. Ich habe noch jemanden im Freundeskreis, der kann das total gut. Der hat mir mein Maus und Mystik damals bemalt. Wenn das jemand zu Gesicht kriegt, sagt der, boah, du kannst aber gut malen, dann muss ich immer sagen, nein, das war nicht ich, das war Freund von mir. Also der macht das richtig gut. Der hat aber auch gefühlt 20 Jahre Warhammer 40k Erfahrung mit seinen Figuren. Aber der hat das richtig gut gemacht. Und das spornt natürlich noch mehr an. Und dann merkt man selber, nee, ich krieg's irgendwie nicht. Es ist zu dick, zu dünn, zu viel, zu wenig, weiß ich nicht. Und das frustriert dann manchmal. Also wenn es jemanden gibt, der Plastik habe ich genug zum Bemalen. Ne? Wenn es jemanden gibt, der noch ein bisschen mit mir zusammen üben will, einfach kurz melden hier aus der Gegend. Wir treffen uns. Ich stelle das Plastik. Ich bringe auch ein paar Farben mit. Ich habe genug.
Gut, Punkt 4. Dann haben wir vorhin mal kurz angeschnitten, als wir über Punkt 10 den Einkauf geredet haben. Das ist der Wiederverkauf von Brettspielen. Das ist ja wirklich meistens für mich die Hölle. Also erstmal A, ich habe einen sehr hohen Durchlauf, also das heißt, es kommen viele Spiele rein, aber gehen auch einige wieder raus und dann verkaufe ich halt meistens direkt mehrere Spiele. Und erstmal A, von all den Spielen erstmal Auflistung zu machen, was für ein Preis ist da aktuell, kann man dafür nehmen, was ist da aktuell fair, und ja, da musst du noch die ganzen Spiele erfassen in der Liste, musst dann halt schreiben, wie ist der Zustand dazu und sowas, musst dann vielleicht noch Fotos machen und so. Dann machst du das alles, stellst es online und dann kommen halt wirklich teilweise die komischsten und frechesten Anfragen, wo du dann denkst so, ey, bitte ehrlich jetzt, ich meine, ich gucke immer noch nach, was ist der günstigste Online-Preis, und dann gehe ich immer unter diesen Online-Preis noch mindestens 20% tiefer, mindestens. Ja, also meistens sogar so viel tiefer, dass der Versand dafür auch noch locker drin ist und du trotzdem weniger zahlst. Und dann kommen halt so Anfragen wie, ja, wenn ich jetzt dieses eine Spiel nehme, was ziemlich groß und teuer ist, für 40 Euro, und dann hier noch einmal noch irgendein Kartenspiel für 2 Euro, kriege ich dann 5 Euro Rabatt. Und denkst du, hä? Also entschuldige mal, du willst ein kleines Spiel für 2 Euro extra dazu nehmen, was eh schon geschenkt quasi ist, und willst dann 5 Euro weniger haben, weil du mehrere Spiele bestellst? Nee, ganz ehrlich, also ich habe mal geschrieben von mir so, ja, wer mehrere große Spiele nimmt, den gebe ich dann auch nochmal Rabatt gerne. Und dann meint einer so, ja, ich hätte gern diese 4 Spiele, und davon waren halt 3 Spiele, waren halt irgendwie so alte, irgendwelche alten kleinen 4-5 Euro Spiele, ja, wo ich dann quasi hatte für 3-4 Euro im Angebot. Und dann meinte der so, ja, jetzt hätte ich gerne irgendwie nochmal 10 Euro Rabatt. Und ich so, willst du mich veräppeln? Dann schenke ich dir quasi die anderen 3 Spiele. Also das macht keinen Sinn. Also wenn du große Spiele nimmst, dann gebe ich dir gerne noch einen Rabatt, aber doch nicht für 3 kleine und ein großes. Also macht keinen Sinn. Und da rieche ich meistens schon auf. Ne? Oder die Leute, die dann erstmal schreiben wollen, so, ist es noch da? Und schreibst du ja. Und dann kommt keine Antwort mehr.
Dann hörst du nichts mehr.
Und denkst so, hä? Warum fragst du denn dann? Also entweder du willst es gerne haben. Vor allem, wenn ich es gerne haben will, ja, dann schreibe ich, natürlich schreibe ich hin von mir, hey, ist es noch da? Ich würde es, ja, schreibe ich noch dazu, ich würde es gerne haben. Wenn er dann antwortet, ja, es ist noch da, dann würde ich sagen, alles klar, kannst du es mir schicken, ich Versand übernehme ich, blablabla, keine Ahnung. Oder ich schreibe, wenn ich der Meinung bin, es ist zu teuer und ich will weniger bezahlen, dann schreibe ich direkt von mir, so, hey, es ist noch da, ich würde es nehmen, aber nur für den und den Preis. Aber die Leute ziehen es dann immer so in die Länge. Die schreiben, ist es noch da? Dann schreibst du, ja, es ist noch da. Dann schreiben sie so, oh, ich hätte Interesse. Sagst du, das ist schön. Ja, kostet so und so viel, wie es schon im Angebot drinsteht. Meine so, ja, das ist aber ein bisschen teuer. Dann sind sie, ja, aber eigentlich ist es billiger als so jeder Online-Preis. Ja, aber da Versand auch noch drauf und sowas, dann machst du ja kaum Gewinn und sowas. Naja, würdest du es auch versuchen für euch verkaufen? Dann sagst du, ja, okay, können wir machen, ne? Und dann kommt, ah, nee, vielleicht hab ich's anders überlegt. Und denkst nur so, hey, also ganz ehrlich, also die stehlen einen teilweise Zeit, das ist ganz furchtbar. Und am schlimmsten wird's ja, wenn du irgendwie ein gutes Spiel hast und du stellst es irgendwie online, in der Facebook-Gruppe zum Beispiel, und du hast es kaum eine Minute online gestellt, und dann kriegst du 4, 5 Nachrichten und alle wollen nur dieses eine Spiel, ja? Also du stellst irgendwie 15 Spiele online und davon ist eins halt irgendwie ein aktuelles, was dir nicht gefällt, was aber total gehypt wird, und dann machst du es für einen günstigen Preis trotzdem rein und auf einmal kommen halt 5, 6 Angebote und die wollen alle dieses eine Spiel. So, ja. Jetzt gehst du natürlich danach und sagst, okay, wer zuerst kommt, mal zuerst, der kam zuerst, also schreibst du ihm hier, du hast zuerst geschrieben, du kannst es haben, da sind noch ein paar Anfragen. Also ja, ja, wie sieht es mit dem Preis aus? Meine ich so, hey, da sind doch 6 andere Leute, ich mache keinen Preis günstiger, ne? Dann so, ja, dann will ich es nicht. Alles klar, schreibst du den nächsten an, schreibst du so, jeder andere wollte es nicht haben, kannst du haben, gerne, wenn du möchtest, ne? Und schreibst du schon die nächsten 4, schreibst du schon, sorry, das Spiel geht schon weg, ne, bis der 5. oder 6. der fragt und Pech gehabt. Und dann schreibt der zweite auch so, ja, Und dann, ja, ich werde mich morgen nochmal, meinst du, nee, nichts morgen, also ich habe hier noch 4 andere, die warten, entweder du nimmst es jetzt oder nicht. Und dann hast du wirklich dieses, dann schreibst du mit 3, 4 Leuten, wo du denkst, so, warum tut denn der Erste schon nicht, entweder ich will es oder ich will es nicht, aber dieses, ach, macht mich ganz wahnsinnig.
Der Nächste sagt dann auch für den Preis, der Versand aber inklusive, oder?
Vor allem, ich habe da meistens noch im Text ja alles wirklich genau drinstehen. Ich sage, hey, das sind die einzelnen Preise. Es kommt immer 6 Euro Versand DHL obendrauf. Ja, und ich meine, was die Leute ja auch nicht bedenken, ne? Also ich meine, bei 6 Euro Versand DHL, das ist ja der exakte Preis, den du ja zahlst für eine Online-Verkehrung. Okay, 1 Cent weniger, also 5,99 Euro. So, und dabei ist natürlich jetzt nicht mitberechnet, dass du zum Beispiel jetzt noch diesen Taser-Dings kaufen musst jedes Mal, ne? Weil der ist ja nicht umsonst, den muss ich mir dann auch irgendwo noch
und einkaufen. Den Druckertoner.
Ja, dann muss ich das noch auf Papier ausdrucken, ne? Oder okay, geht inzwischen auch anders, da kannst du auch diesen Barcode nehmen und kannst bei einem Dings abgeben. Das geht inzwischen auch. Aber letztendlich lagere ich hier die Pakete, ne, tue die hier bei mir irgendwie aufheben, damit ich die wieder weiter verschicken kann. Und ich kümmere mich um alles und mache alles drum dran, verpacke die sicher und dick und so, ne? Und ja, aber die Leute denken halt so, ja, Onlinehandel ist mir auch umsonst verschicken, warum denn nicht du? Ja, und denkst nur so, ey, ich bin eine Privatperson, kein Onlinehandel.
Ja, also. Das stimmt. Ja, ich meine, klar, die Kartons aufbewahren oder das Zeug zu verpacken, klar, das gehört auch irgendwo dann dazu, wenn man es verkauft, ja. Also das würde ich jetzt keinem in Rechnung stellen wollen. Aber natürlich, ja, das stimmt schon. Das ist natürlich für den Verkäufer auch aufwendig. Aber gut, er will es ja auch verkaufen, ja. Aber deswegen, ich habe online, einmal habe ich eine Verkaufsaktion gemacht, das ist jetzt 2 Jahre her, glaube ich, oder 3. Da ist auch einiges ganz gut weggegangen und es gab auch positives Feedback über Facebook-Gruppe. Aber danach, ich habe im Großen und Ganzen davon Abstand genommen, weil dieses Ganze, oh, ich mache Fotos hier, Fotos da, stell's da rein und suche mir einen Preis aus. Und wie du dann schon sagst, dann machst du irgendwo einen Preis und sagst hier 19 Euro, ja. Und dann kommt einer und sagt, ja, ich würde 12 geben. Und du sagst schon, oh, ist doch ein super Preis. Wenn du es nicht haben willst, dann nimm's halt nicht, ne. Und wie du schon sagst, dann fängst du an, dich mit Leuten rumzuschlagen, ja. Und das ist mir irgendwie, außerdem, ich glaube, dass inzwischen vielleicht auch hier und da nicht nur auf der Verkäuferseite, auf der vermeintlichen Verkäuferseite, sondern vielleicht auch bei der Käuferseite inzwischen auch so ein paar Personen dabei sind, die versuchen, dich um den Tisch zu ziehen, ja. Also,
ja, deswegen finde ich auch ganz geil, bei der BerlinCon, der Brettspielmarkt, genau. Oder bei Darmstadt spielt hier bei uns, wenn das Mäuse da ist, ist ja auch ein Markt. Das finde ich ganz cool, wenn du dein Spiel einfach in eine Liste haust und sagst, hier, das ist der Preis, gibst du da ab und entweder werden sie gekauft oder nicht gekauft und nicht diese ständigen Diskussionen und wie auch immer, ne? Und meistens gehen sie dann auch weg, weil wir ja meistens gute Preise machen.
Also genau. Ist ja nicht. Also ich bin, ne, bis auf ein Spiel, das ist 2-mal aus der Berlin kommen, wieder mit nach Hause gefahren. Und ansonsten alle Spiele sind da eigentlich weggegangen bei mir. Und bei dir ja auch, waren ja nur ein paar kleine, die dann irgendwie noch nicht mehr auffindbar waren oder so. Aber
na gut, Punkt 3, eines unserer größten Probleme, die Lagerhaltung.
Ja.
Bei dir ja schon alles voll, bei mir ist jetzt inzwischen auch wieder alles voll. Ich muss auch jetzt wieder ein bisschen was aussortieren, weil ich wieder kein einziges freies Regalfach habe. Vor allem
nachdem ich habe noch ein paar.
Nee, bei mir kam ja jetzt vor allem der Kickstarter Foundations of Rome. Das hat allein schon ein ganzes Fach in Anspruch genommen. Das ist eine riesen Packung, das Ding. Unfassbar. Da muss einiges noch gehen. Da brauche ich einen neuen Platz. Aber das Gute ist, ich habe schon ein paar Spiele rausgeholt, die weg sollen. Also 4 Fächer an Spielen will ich wieder freiräumen. Die können alle gehen. Die dürfen auf den Verkaufsstapel. Dann kann da auch wieder einige einziehen. Aber ja, und dann ist auch noch die Frage, nicht nur, dass wir keinen Platz haben, sondern dann ist dann auch immer die Frage, wie sortierst du es? Wie tust du es reinsortieren? Also wir beide sind ja die Kallax-Fans hier, wir haben ja beide Kallax-Regale.
Ja.
Aber gibt ja auch Spiele, die passen halt da gar nicht rein, ne? Da müssen wir das immer oben drauflegen. Also die Kartons, die zu lang sind, zu quadratisch, zu groß, dann kann man so ein normales Kallax gar nicht tun und muss die irgendwie anders lagern. Das ist ja auch mal ein Problem. Und dann bin ich ja auch von liegend lagern, habe ich mich ja auch jetzt zu hochkant lagern umentwickelt. Vorher fand ich liegend besser. Allerdings ist das Problem bei liegend natürlich immer, dass wenn du das untere Spiel spielen willst, dann musst du entweder so ein Tischdeckentrick machen und das Ding so schnell rausziehen, dass das andere genau gerade wieder unten landet.
Aber dann fallen die von oben ja auch runter und die Ecken werden angestoßen. Und jetzt kannst du auch nicht machen. Ja.
Aber ansonsten musst du halt immer alles rausholen, um das untere Spiel zu bekommen. Und wenn du so halt hochkant lagerst, ist es einfacher. Allerdings habe ich jetzt auch gemerkt, bei der Hochkantlagerung, ich tue sehr oft ja auch umbauen und ein bisschen umsortieren und so. Und ich habe halt jetzt immer die untere Ecke, die halt dann durch das Rein- und Rausziehen aus den Regalfächern dann schon ein bisschen abschürfen. Es gibt immer so die eine Ecke, die dann in Mitleidenschaft gezogen wird.
Echt? Ja, aber wenn sie liegend lagern, ist es doch so, da musst du schon aufpassen, dass du idealerweise Kartons nimmst, die alle das gleiche Format haben. Weil ansonsten drückt der obere Karton auf den unteren Karton, der drückt dann ein bisschen die Mitte rein oder der drückt die Ecken ein. Und da ist es aber auch so, wenn du die rausziehst, dass da die Ecken abgeschabt werden. Also da sehe ich jetzt aber...
Also ich glaube aber, dass ich tatsächlich die häufiger rein- und rausziehe, seitdem sie hochkant lagern. Also vorher hatte ich das nicht so häufig, das Problem, und hatte nicht so viele Abschürfungen. Jetzt habe ich das schon deutlicher bei den Spielen, die ich halt oft auch vor allem spiele.
Also ich habe, wenn ich mich jetzt hier so umgucke, ich habe den Großteil der Kallax-Fächer mit hochkant stehenden Spielen gefüllt. Es kommt immer darauf an, manchmal ist es auch ganz gut, es gibt etwas schmalere Boxen, die kannst du übereinander legen und dann ist genau links oder rechts noch Platz für ein Spiel hochkant. Und das hatte ich offensichtlich ja perfektioniert. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Irgendwann habe ich da drüben 5x5 Kallax neu in das Nachbarzimmer gestellt und habe dann quasi etwas umgebaut, umgeräumt und habe dann da drüben 25 Fächer gefüllt und hatte hier nur 12 oder 10 Fächer frei und habe mir gedacht, wie geht denn das eigentlich? Ja, aber ich hatte das also so perfektioniert, dieses Puzzeln, ja, und dann noch vorne dran eins gestellt, ein Spiel und so, dass ich am Ende da hinten ein Regal voll gemacht habe und hier nur 10 freie Fächer und jetzt habe ich noch 7 freie Fächer hier.
Ja, wie gesagt, nicht so einfach. Also wer irgendwie in der Nähe von mir wohnt und noch Lagerfläche zur kostenlosen Verfügung hat.
Willst du outsourcen oder was?
Ja, aber nur, wenn ich uneingeschränkten Zugriff drauf habe. Also
uneingeschränkten Zugriff, nachts um 3 oder wie?
Ja, klar, ich kann ja nicht sein, dass ich ein Spiel spielen will und dann nicht rankomme. Das ist auch blöd.
Ding Dong, ich würde jetzt gerne Terraforming Mars Ares Expedition spielen.
Genau. Cool wäre ein Lieferservice, wenn ich dann anrufe und er bringt es mir vorbei. Ja.
Genau, das Spieletaxi im engeren Sinne. Ja. Ja. Nee, das ist richtig. Aber ja, wo du auch recht hast, sind die Boxen, die dann immer oben stehen. Also hier Heroes of Land, Air and Sea. Ich weiß gar nicht, was war denn noch so die Box? Das ist so die größte, die ist einfach zu groß. Die passt weder liegend noch stehend rein. Und ich glaube, diese ganzen...
Too Many Bones war die Grundbox, die erste war riesengroß. Die hat auch nicht gepasst. Ja, oder generell halt so Sachen wie Gloomhaven und sowas. Die sind halt alle ein bisschen zu lang dann noch.
Ich glaube, Mage Knight passt auch nicht, die Ultimate Edition. Die ist zu breit oder zu lang. Und so Kartons wie Flick of Faith, eines meiner Top-Schnippspiele, die ist einfach zu lang. Und Max vs. Minions, eine tolle Box, aber sowohl zu breit als auch einfach zu tief. Kriegst du nirgendwo rein, ne? Ja, der Platz.
Das war schon Top 3. Jetzt sind wir bei Top 2. Nummer 2 ist bei uns eines der Probleme, die wir nur minimal beeinflussen können. Das sind die Mitspieler oder beziehungsweise teilweise auch die fehlenden Mitspieler. Ne? Also kann man so oder so sagen. Manchmal sind es die anwesenden Mitspieler und manchmal sind es die fehlenden. Bei dir vor allem wahrscheinlich eher die fehlenden.
Bei mir sind es eher die Fehlenden, ja.
Genau, bei mir sind es manchmal die, also das Problem, jetzt will ich nichts Falsches sagen, das Problem sind nicht die Mitspieler im klassischen Sinne, sondern das Problem sind dann teilweise ihre Spielbevorzugungen oder ihre Spielfavoriten, ihre Lieblinge, was sie lieber spielen, was sie nicht so gerne spielen. Ja, also ich möchte dann ganz gerne mal so ein Spiel spielen und dann, ja, dann muss aber die Leute finden, die das auch spielen wollen. Und meine Mitspieler wollen dann nicht immer das spielen, was ich spielen will. Das ist dann auch mal sehr ärgerlich.
Oder sie passen einfach nicht zum Spiel. Das hatten wir ja
letzten Folge das Thema. Ja, drüber geredet. Ja, aber das, ja, genau, das ist dann noch was ganz, ganz anderes. Das ist dann, wenn das Spiel eine ganz bestimmte Art von Mitspieler erfordert. Aber mein Problem ist meistens eher, dass vor allem die Person, mit der ich am meisten spiele, dass sie, die hat einen ganz seltsamen Spielegeschmack, ne? Also alles, was toll ist, das findet sie nicht so gut und alles, was ich nur so okay finde, das findet sie dann super. Also,
du musst aufpassen, ja, was du jetzt sagst, die hört doch bestimmt zu, oder?
Ja, aber das weiß ich ja.
Schöne Grüße an der Stelle.
Ja, dass sie da falsch liegt, das weiß ich ja. Nee, also wie gesagt, das ist halt, ja, muss halt manchmal, muss man da auch bei den Mitspielern halt Abstriche machen.
Ja, ich habe halt die Hoffnung, ich habe den Spielenachwuchs ja quasi im Haus. Meine Tochter wird jetzt demnächst 4. Das heißt, wir spielen ja auch schon recht viel, aber jetzt natürlich noch nicht das größeren Spiele. Und da hoffe ich aber dann, dass ich ihr nicht zu sehr auf den Geist gehe mit Spielen, dass sie irgendwann sagt, boah, Vater, jetzt nerv mich nicht. Ja, sondern dass sie irgendwann in ein Alter kommt, wo wir dann all das, was hier um mich rumsteht, all das mal spielen können und ich ihr das alles zeigen kann. Da habe ich natürlich Hoffnung drauf. Meine Frau selber spielt nicht ungern, aber wir spielen eher selten zusammen. Wenn wir dann mal abends irgendwie Zeit haben, dann ab und zu kommt mal ein Spiel auf den Tisch. Und ja, ansonsten spiele ich am meisten eigentlich mit dir oder eben in Runden mit anderen Freunden. Das kommt aber alles sehr selten vor aktuell. Aufgrund der familiären, beruflichen Situation ist das alles ein bisschen seltener geworden. Und dann finde ich mich dann meistens zum Solospielen ein.
Ja, das wäre im Grunde ja unser Punkt 1, die Zeit.
Ja, genau, das spielt damit rein, ja.
Ja, die Zeit, das ist das größte Problem eines Brettspielers, glaube ich, weil all die Punkte, die wir in den vorigen Positionen schon genannt haben, wie wir bemalen oder auch Regel lernen und so weiter, das sind ja auch teilweise alles Zeitfresser, ne? Also, du musst ja neben dem Spielen so viele andere Faktoren noch berücksichtigen, die dich Zeit kosten und dann das Spielen selbst. Und dann hast du, wie gesagt, hast halt Familie, dann hast du halt Arbeit und ja, dann kommt man gar nicht so häufig zum Spiel, wie man gerne würde, ne?
Ich meine, das ist ein Luxusproblem. Das ist auch kein Problem, was jetzt auf das Brettspiel-Hobby irgendwie eng eingegrenzt wäre. Das geht einem mit jedem Hobby so. Jemand, der gerne schwimmen geht, jemand, der gerne Tennis spielt, jemand, der gerne, keine Ahnung, im Tanzverein, im Chor singt oder was weiß ich was, der das vielleicht auch häufiger machen möchte, der hat genau das gleiche Problem. Ja,
also finde ich nicht. Weil
findest du nicht?
Wenn du jetzt zum Beispiel siehst, jemand, der jetzt, wie du jetzt als Beispiel sagtest, gerne schwimmen geht, der kann jetzt einfach sagen, okay, heute habe ich jetzt nach der Arbeit nichts vor, ich fahre jetzt ins Schwimmbad und schwimme eine Runde. Er braucht dafür keine Vorbereitung, er muss dafür nichts Besonderes machen, er kann ins Auto steigen, losfahren und dann geht er da schwimmen. So,
und okay, ja.
Außerdem braucht er dafür keine anderen Personen, er muss da jetzt nicht irgendwie jemanden fragen, der da noch unbedingt mitkommt oder sonst irgendwas. Dasselbe gilt halt für Leute, die jetzt so gerne bouldern zum Beispiel. Klar macht es teilweise mehr Spaß, mit anderen Leuten zusammenzugehen und sich zu unterhalten und sowas, aber theoretisch kann er das ohne Probleme auch alleine machen und kann auch jederzeit spontan das tun und braucht dafür jetzt auch keine große Vorbereitung und sonst irgendwas.
Okay, ja, dann waren meine Beispiele vielleicht einfach schlecht gewählt. Ja, wenn jemand gerne Tennis spielt, dann kannst du auch nicht sagen, dann klopp den Ball doch einfach gegen die
Wand. Ja, aber selbst da gibt es ja teilweise die Möglichkeit in Vereinen, dass du dann wirklich einfach einen regelmäßigen Termin am Dienstag hast und dann einfach mit jemanden oder halt mit, also dann mehrere meistens dann da und dann findet man immer schon jemanden, mit dem man das spielt. Also da gibt es durchaus mehr Möglichkeiten, als jetzt hier beim reinen Brettspiel. Also klar, wir haben auch Spieletreffs jetzt während Corona halt jetzt vor allem nicht gehabt so häufig, aber auch da gibt es Möglichkeiten, dass man sich dann regelmäßig bei einem Spieltreff trifft und so. Ja, gibt es natürlich. Aber jetzt im Vergleich zum Beispiel zum Tennis ist es natürlich so, wie gesagt, mein Wunsch ist ja dann teilweise, dass ich schon gerne die Spiele spielen will, die mich auch wirklich interessieren und die ich hier habe. Und da ist es dann beim Brettspieltreff schwerer, das durchzusetzen, dass deine Spiele gespielt werden, ja, als wenn du sagst, ja, ich möchte Tennis spielen. Das wirst du ja, wenn du Tennis spielen gehst, auf jeden Fall. Ne? Also da gibt es ja kein, ja, ich möchte aber gerne mit dem roten Ball spielen, weil der gelbe gefällt mir nicht oder so. Ne? Also letztendlich ist da halt einfacher, das zu bekommen, was du willst. Und hier ist es halt schwieriger. Also wie gesagt, ich habe jetzt zum Beispiel hier mein Regal, habe ich jetzt Batman, wie heißt das Spiel? Verdammt, irgendwas mit Gotham Chronicles.
Chronicles, heißt das nicht Chronicles?
Ja, ich glaube, irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall, das habe ich schon seit jetzt Jahren in meinem Regal liegen und spiele es nicht. Also erstmal A, wegen den riesen Zeitaufwand für die Regeln, wegen den Umfang des Spiels und einfach B, weil die Person, die mit mir spielt und da auch bereit ist, diese Regeln sich anzuhören oder selbst auch zu lernen, mir fehlt. Und das ist halt eine Sache, die kann ich nicht einfach auf dem Spieltreff mitnehmen und sagen, hey, guck mal, will nicht einer mit mir jetzt quasi hier dieses mehrere Stunden Regeln lernen und losspielen, spielen. Ja, das ist einfach schwieriger, weil du die Zeit anders da timen und managen musst und investieren musst als bei den meisten anderen Hobbys. Natürlich gibt es auch ein paar Hobbys, die ähnlich zeitintensiv sind. Ja, also zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie extrem gut werden möchtest im Klavierspiel, musst du auch ständig üben. Ja, also da musst du auch viel Zeit investieren, natürlich. Aber zumindest könntest du dich einfach an dein Klavier setzen und könntest mal drauf losspielen, wenn du Lust und Zeit hast. Ja, aber
und einen netten Nachbarn.
Ja, genau, und die Nachbarn, ja. Ja, das ist unser Vorteil. Also ich mache jetzt selten, dass meine Nachbarn sich beschweren, wenn ich Brettspiele spiele. Es sei denn, es sind irgendwelche Partyspiele, dann wird es mal lauter, dann beschweren sie sich schon.
Ja, oder wenn die Truppe geht dann nach Hause, dann sagst du immer, wir müssen leise sein im Treppenhaus, die Nachbarin mag das nicht.
Ja, das Gute ist, über die können wir jetzt ein bisschen lästern, weil die hört meinen Podcast nicht. Ja. Das wird nicht passieren, aber ja. Ja, klar. Wie gesagt, mit Zeit ist definitiv nochmal ein Ding, was für mich zumindest schwieriger zu managen ist, als Spieler zu finden.
Ja, also wenn wir mal eine Folge machen, was haben wir zuletzt gespielt, dann wird man schnell merken, dass bei mir momentan ich da eine sehr begrenzte Auswahl präsentieren kann, ja. Wenn wir eine Folge machen, was interessiert mich alles, dann kann ich viel mehr erzählen. Also vielleicht gibt es ja mal irgendwann hier bei mir ein Spieletreff, wo ich auch mal hingehen kann.
Machst du selbst einen auf?
Ja, genau. Machst du selbst einen auf. Muss ich dann meine Spiele alle selber mitbringen? Muss ich dann an 8 Tischen gleichzeitig die Spiele erklären?
Definitiv.
Ja. Aber an sich war das schon eine Idee, die ich schon häufiger hatte. Auch schon früher, bevor wir umgezogen sind. Ja, ich hatte sogar schon mit entsprechend verantwortlichen Personen gesprochen, die mir eine Räumlichkeit zur Verfügung gestellt haben. Ja, aber es ist dann nicht dazu gekommen. Da hat dann andere Entwicklungen haben mich dann irgendwann eingeholt.
Vielleicht hat er ein höheres Interesse in Mörfelden, einen Spieletreff aufzumachen.
Genau, ich würde auch bis Waldorf fahren, so ist es nicht. Ist ja nicht so weit.
Gut, dann Ingo, vielen Dank. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
Ja, gleichfalls. Was ist denn unser Fazit jetzt, nachdem wir jetzt die ganzen Probleme gewälzt haben hier?
Wenn man über Probleme ein bisschen reden kann, dann wird das Herz leichter. Deswegen war das schon eine gute Therapie heute Abend.
Ja.
Und ich glaube, ähnlich wie wir schon mal ein Fazit gezogen haben, am Ende ist dieses Hobby all das wert. Und all diese Probleme verschwinden, wenn man am Spieltisch sitzt und dann Spaß beim Spielen hat.
Genau, so sieht's aus. Gut, dann werde ich jetzt noch ein bisschen weitermalen und dann werde ich mal gucken, wo ich mich noch anmelden kann, damit ich ein paar Mitspieler finde.
Genau, alles klar. Viel Erfolg.
Ronny, mach's gut, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal und unseren Hörern wie immer viel Spaß beim Spielen.
Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, gerne nachfolgend kommen die Kontaktmöglichkeiten. Also, macht's gut. Ciao.
Bis dann, ciao. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns eine E-Mail an brettspielmonster@gmail.com.
Oder besucht unsere Facebook-Seite Brettspielmonster.
Auf der Facebook-Seite findet ihr auch den Link zu unserem Discord-Server.
Oder folgt uns auf Twitter unter @brettspielmon.
Oder auf Instagram unter @brettspielmonster.